Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Vor 10, 15 Jahren habe ich noch jeden Sonntag mit Schiedsrichtern diskutiert, allerdings bei anderen Anlässen. Heute versuche ich es mal in entspannter Atmosphäre. Hoffentlich auch kontrovers, aber mit Sicherheit gibt es dafür keine gelben Karten. Servus zusammen, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid zu dieser Extra-Ausgabe.
Extra-Pod!
Ich habe ja kurz überlegt, ob ich ihn mit den Worten "Zum ersten Mal ist eine Pfeife zu Gast im Vorcheck" begrüßen soll. Aber es gibt sicher bessere Icebreaker und deswegen sage ich ganz einfach herzlich willkommen, Alex Feuerherd von Colinas Erben.
Vielen Dank und einen wunderschönen guten Tag.
Euren Podcast Colinas Erben muss man mittlerweile kennen. Ihr seid auf Twitter unterwegs auch unter @ColinasErben. Du und dein Kollege Klaas Rehse, der auch unter Sportkultur twittert. Erzähl mal ein bisschen zu Colinas Erben, wie sich das auch jetzt in den letzten Tagen, Wochen noch entwickelt hat. Denn ihr habt ja jetzt auch mehr Projekte als diesen Twitter-Feed und den Podcast.
Ja, letzter Konsequenz ist das Ganze deutlich besser gelaufen, als wir es ursprünglich erwartet hatten. Unsere ursprüngliche Idee, die ganz klar auf Klaas zurückgeht, es war sein Vorschlag, das mal ausprobieren. Die ursprüngliche Idee war eigentlich, die 17 Fußballregeln durchzunehmen und das Ganze dann wieder einzustellen. Das hat sich dann zu einem etwas größeren Projekt ausgewachsen, weil relativ schnell Fragen kamen, auch zu den Spielen, zu den Schiedsrichterentscheidungen. Das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, gut, dann sprechen wir darüber auch. Und dann ist daraus das geworden, was wir heute haben. Ein Podcast, der jetzt seit knapp 2 Jahren existiert, der offensichtlich, wie wir denken, in eine Lücke gestoßen ist, die da war. Sprich, wir bedienen ein, ich würde sagen, internetaffines Fußballpublikum oder fußballaffines Internetpublikum, wie du willst, das uns regelmäßig mit Fragen eindeckt, das Feedback gibt zum Podcast, das Fragen stellt während der Spiele, die wir dann zeitnah versuchen zu beantworten. Und das Ganze hat sich noch dahingehend erweitert, dass irgendwann auch von den etablierten Medien welche drauf gekommen sind, dass es eine ganz nette Idee sein könnte, uns mal einzubinden. Wir waren während der Weltmeisterschaft regelmäßig bei Deutschlandradio Wissen zu Gast, hatten da, glaube ich, insgesamt 7 Folgen. Seit Beginn dieser Saison haben wir eine regelmäßige Spieltagskolumne nach den Bundesligaspieltagen bei ntv.de, also der Website von ntv, dem Nachrichtensender. Wir werden immer mal wieder auch von anderen Zeitungen angefragt, zu Interviews gebeten. Rheinfußball beispielsweise, ein lokales Medium hier, das sich mit dem Amateurfußball, dem Fußballverband Mittelrhein beschäftigt, hat uns jetzt in Verträge gewidmet. Also es läuft ganz gut, denken wir. Wir haben Aufmerksamkeit erfahren und erfahren sie weiterhin. Und was das Wichtigste ist, es macht uns wirklich riesengroßen Spaß. Wir machen das sehr, sehr gerne, versuchen den Podcast regelmäßig zu machen und freuen uns vor allen Dingen über die große Resonanz, die es da gibt, über die Anwendung, die wir damit offensichtlich bekommen haben, dass es wahrgenommen wird und dass sich die Leute immer wieder zurückmelden und sagen, wir haben hier eine Frage, wir haben hier eine Ergänzung, wir haben hier Einwände, Gegenvorschläge, was auch immer. Das ist für uns eine ganz, ganz großartige Sache, über die wir uns, wie gesagt, sehr freuen.
Ich beschäftige mich jetzt relativ viel mit Fußball, merke aber dann doch auch, wenn ich den Podcast höre oder euren Twitter-Feed lese, bei manchen Sachen, hoppla, da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher gewesen oder das habe ich jetzt gar nicht gewusst, so in die Richtung. Merkt ihr das auch oft, dass die Regeln, die ja eigentlich schon gut überschaubar sind, dann doch teilweise so kompliziert sind, dass sie manche Leute gar nicht so wirklich kennen, obwohl sie sich auch beruflich mit dem Thema beschäftigen?
Ja gut, aber das kann man ja von niemandem wirklich so verlangen, die Regeln vorwärts und rückwärts zu kennen. Also das muss man sagen, das Regelwerk auswendig zu kennen, das verlange ich wirklich von niemandem. Auch wenn ich mir manchmal wünschen würde, dass manche Journalisten ein bisschen besser Bescheid wüssten mit den Regeln. Aber ich habe den Eindruck, dass es sich in den letzten Jahren auch schon verbessert hat. Was mich selbst betrifft, ich bin Schiedsrichter seit fast 30 Jahren, mache seit 1998 die Lehrarbeit, erst in Bonn, dann in Köln. Also sprich, ich mache die Aus- und Fortbildung für Schiedsrichter, dann beschäftigt man sich ja zwangsläufig schon etwas eingehender mit den Regeln, kennt das dann vielleicht auch ein bisschen besser, ist ständig auch mit Fragen konfrontiert, von den eigenen Schiedsrichtern auch, und glaub mir, die finden wirklich die allerletzten Winkel noch des Regelwerks. Und es passieren immer wieder natürlich verrückte Dinge auf dem Platz, wo man erstmal da steht und sich fragt, was waren das jetzt? Es gibt zig Fälle, gerade die jetzt über YouTube dokumentiert worden sind, von denen ich früher gesagt habe, ach komm, das kommt doch nie vor. Also so ein typisches Beispiel, das macht vielleicht noch so ein bisschen plastisch, was so bei Schiedsrichter-Anwärterlehrgängen, aber auch bei Fortbildungen früher immer gefragt wurde, ist, der Torwart macht einen Abstoß, der geht auch aus dem Strafraum raus, eine Windböe kommt und der Ball geht unberührt direkt ins Tor. Da habe ich früher aber als Aus- und Fortbilder da gestanden und gesagt, ach komm, jetzt frag nicht so einen Quatsch, das passiert sowieso nicht. Und prompt kommt dann irgendwann über YouTube so ein Video rein, sogar aus dem deutschen Amateurfußball, wo exakt das passiert, der Schiedsrichter entscheidet in der Situation dann auch noch falsch.
das sind so Teile, wo man dann sagt, sind so Dinge, wo man dann sagt, okay, es gibt also offensichtlich nichts, was es nicht gibt. Das heißt, man muss die ganze Zeit dabei sein. Ich werde ja auch ständig fortgebildet als Lehrwart, muss man dazu sagen. Also ich mache ja hier nicht irgendwie nur mein eigenes Ding, sondern ich habe ja sozusagen auch Vorgesetzte, die mich fortbilden und erfahre auch immer wieder neue Dinge. Und gerade durch Situationen, die entstehen, durch Fragen, die wir gestellt bekommen, kommt immer wieder Neues auch für mich dazu, wo ich nachdenken muss, wo ich überlegen muss, wie ist das jetzt? Und teilweise auch nachschlagen muss. Also es ist also nicht so, dass ich so quasi der Regelpapst wäre, der alles immer von vorne bis hinten auswendig kennt. Manchmal muss ich auch noch nachgucken.
Ihr habt eine wöchentliche Episode, also fast bei Colinas Erben, in der ihr eben Regeln vorstellt, aber dann auch eben den Spieltag in der Bundesliga diskutiert. Was war richtig entschieden, was war falsch entschieden, das waren die strittigen Szenen. Da war in der Vorsaison das Handspiel, so denke ich, das große Thema. Und das ist jetzt abgelöst worden, würde ich fast sagen. Oder zumindest hat da ein anderes Thema mindestens gleichgezogen. Und es geht natürlich ums Abseits. Ihr hattet auch kürzlich eine Episode, die hieß Verzwicktes Abseits. Und da ging es vor allem darum, wann ist jetzt ein Spieler passiv und wann nicht. Und es ist tatsächlich so, dass das verwirrend ist. Also auch für mich, natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, auch jetzt ja, Journalisten, Kommentatoren, die das ja auch bewerten müssen. Es wird, ich habe so einen Eindruck, von Jahr zu Jahr da wieder so ein bisschen angepasst. Und das ist auch irgendwie ärgerlich, weil ich finde, man hatte mal eine ganz gute Regel da, beziehungsweise eine ganz gute Regelauslegung und hat da jetzt wieder was geändert. Was wurde da geändert und was macht die Sache so unübersichtlich?
Also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ohne dass ich das jetzt in extenso hier strecken will. Die Abseitsregel ist eigentlich ständigen Veränderungen unterworfen. Ich meine, wir kennen alle noch die Zeit, oder zumindest die Älteren unter uns kennen noch die Zeit, wo gleiche Höhe beispielsweise abseits gewesen ist, das wurde dann irgendwann abgeschafft. Das heißt, man hat die Regel angepasst.
Ich wollte gerade sagen, die Eltern kennen gerade noch, dass drei Spieler hinter dem Ball sein mussten, aber da wolltest du jetzt nicht ansetzen, oder?
So da alt, wollte ich nicht
so
ansetzen.
So alt dann auch nicht. Das gab's ja auch mal, ja, ist auch schon ein bisschen länger her, aber gab's ja auch mal.
Genau, aber das bedeutet, also daran sieht man aber schon, dass es ja immer Gründe gibt, warum sowas geändert wird. Ne? Also dass die Regelhüter vom International Football Association Board, das sind diejenigen, die die Regel machen, also um nochmal mit einem landläufigen Vorurteil aufzuräumen, es ist nicht die FIFA. Die FIFA sitzt mit in diesem Gremium, aber es gibt noch eins drüber sozusagen, es gibt dieses IFAB oder IFAB, das die Regel macht und die überlegen sich in regelmäßigen Abständen, was können wir ändern, was sollen wir ändern. Also auch das mit der neuen Spielsituation beispielsweise ist ja noch gar nicht so alt, ne? Dass ein Spieler, der im Abseits steht, ist ja erstmal nicht strafbar im Abseits, aber dann kriegt ein anderer den Ball, spielt den quer und der Spieler, der davor Abseits stand, aber nicht aktiv eingegriffen hat, bekommt jetzt den Ball, steht dann nicht mehr im Abseits. Da spricht man von einer neuen Spielsituation, das ist ja auch noch relativ jung und seit es das gibt, gibt es im Prinzip fast keine Abseitsfallen mehr. Und spätestens bei der letzten Reform, auf die du ja abgestellt hast, ist das eigentlich endgültig passiert, weil man sich im Grunde genommen nicht mehr darauf verlassen kann, dass dann, wenn ich einen ins Abseits stelle und der Ball nach vorne kommt und der irgendeinen Schritt in die Richtung macht, dass der dann noch aktiv im Abseits steht, sondern er muss ihn im Prinzip schon berühren, beziehungsweise er muss andere Dinge tun, um klar im Abseits zu sein. Geändert worden ist da, ich mach's einfach mal kurz, weil eigentlich mehr geändert worden ist, aber vor allen Dingen ist geändert worden, der Punkt einen Gegner beeinflussen, dazu muss man nochmal ganz kurz sagen, es gibt drei Punkte, die dazu führen, dass ein Spieler aktiv im Abseits ist, entweder greift er ins Spiel ein, das heißt, dass der Spieler den Ball berührt oder spielt, natürlich wenn er zuvor von einem Mitspieler berührt oder gespielt wurde. Punkt 2, er beeinflusst einen Gegner, dazu komme ich gleich. Und Punkt 3, er zieht aus seiner Position einen Vorteil, das heißt, er kriegt den Ball zum Beispiel von der Latte oder dem Pfosten zurück und wird dann aktiv, nachdem er vorher schon beim Torschuss, der dann gegen die Latte oder den Pfosten gegen den Abseits gestanden hat. Und dieser zweite Punkt, den ich eben erwähnt hatte, ins Spiel eingreifen, da hat es eine entscheidende Änderung gegeben. Die Regel hieß vorher, einen Gegner beeinflussen heißt, dass der Spieler einen Gegenspieler daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er eindeutig die Sicht des Gegners versperrt. Dieser Pass ist gleich geblieben und jetzt geht's weiter. Vorher hieß es, oder der seine Bewegungen behindert oder Gesten oder Bewegungen macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern, täuschen oder ablenken. Das ist so der Punkt gewesen, wenn einer dann den Schritt zum Ball gemacht hat, ohne ihn zu berühren, hat man gesagt, das ist eigentlich aktives Abseits, so im Wesentlichen. Das ist dieses Täuschen, Bewegungen machen, die den Gegner vielleicht auch ablenken oder behindern. Die Neufassung heißt jetzt, indem er eindeutig die Sicht des Gegners versperrt, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Punkt. Da steht jetzt also nichts mehr von Bewegungen machen, mit denen der Gegner abgelenkt wird. Da steht nichts mehr von Gesten machen, die die Gegenspieler irgendwie behindern oder täuschen. Da steht nur noch den Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können. Das klingt erstmal ganz eindeutig, weil es auch so schön kurz und prägnant ist. Aber in der Praxis gibt es da eben ganz, ganz viele Beispiele, wo man sagt, hat er denn jetzt den Gegner angegriffen, um den Ball spielen zu können? Hat er nicht irgendwie anderweitig Einfluss genommen? Und ich glaube, ein sehr großer Punkt der Verwirrung oder ein sehr großer Bereich der Verwirrung, die da gerade entstanden ist, ist, dass die meisten immer noch gewöhnt sind, naja, der macht doch eine Bewegung zum Ball, der nimmt doch irgendwie auch Einfluss auf den Gegner. Das ist das, was man landläufig sagt, ja klar, also der Gegner reagiert ja darauf, also muss er ja irgendwie beeinflusst worden sein, stimmt, aber die Beeinflussung heißt jetzt eben nur noch, er muss den Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können. Das ist natürlich eine Entscheidung, von der vollkommen klar ist, hier wird die Offensive extrem begünstigt und die Defensive vom einen Unheil in die nächste Verzweiflung und Verwirrung gestürzt. Da muss man natürlich drüber dazu sagen, das ist eine Frage, will man das oder nicht? Das International Football Association Board wollte es so, sicherlich mit Blick darauf, dass es den Offensivfußball fördern wollte, dass es sagen wollte, im Grunde genommen fassen wir die Kriterien fürs Abseits eigentlich immer enger, also im Grunde genommen steht, man muss man schon immer mehr tun, um wirklich aktiv im Abseits zu sein, um aktiv ins Spiel einzugreifen. Das soll den Offensivfußball begünstigen, dagegen gibt es Widerspruch, den kann ich auch nachvollziehen, aber wir sind ja auch in erster Linie dafür da, die Regeln zu erklären und erst in zweiter Linie dafür da zu sagen, was wir selbst davon eigentlich denken.
Ja, ich finde es ganz gut, dass man da auch so ein bisschen natürlich dann auch von eurer Seite auch in meinem Podcast ein bisschen persönliche Meinung auch dazu kommt. Klaas ist da ja noch ein bisschen mehr Fan dann auch, der dann sagt, ja, was soll ich jetzt da auf der Tribüne davon halten? Das ist eigentlich das Idealbeispiel für die Regel, die du jetzt gerade, beziehungsweise die Regeländerung, die du gerade erklärt hast, hatten wir vor zweieinhalb Wochen, glaube ich, war es, Bundesligaspiel FC Augsburg gegen Werder Bremen. Eine Flanke von Paul Verhaag von der rechten Seite. Sascha Mölders, der im Abseits steht, geht zum Ball, macht einen langen Schritt, kommt aber nicht ran an den Ball. Und dann am zweiten Pfosten Raul Bobadilla, der dann gefoult worden ist von Finn Bartels. Und es gibt den Elfmeter für Werder Bremen. Dann hat es eine sehr lange Diskussion gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel kommentiert für Sport 1 FM. Und wir können vielleicht mal kurz reinhören, was ich dazu sage und was ich nicht dazu sage vor allem.
Raul Bobadilla liegt auf dem Rücken und streckt beide Fäuste aus. Am zweiten Pfosten ist er da gezupft worden, wohl. Aber Schiedsrichter Marco Fritz geht jetzt nochmal raus zu seinem Schiedsrichterassistenten. Prödel redet auf ihn ein. Fritz redet auf ihn ein. Galvez redet auf ihn ein. Und jetzt gibt es die Diskussion mit dem Schiedsrichterassistenten. Und jetzt deutet er nochmal in Richtung Elfmeterpunkt. Gibt Finn Bartels die gelbe Karte. Und es gibt also den Elfmeter für den FCA in der Nachspielzeit. Am zweiten Pfosten war Raul Bobadilla frei. Er hätte den Ball wohl über die Linie drücken können. Und dann ja, hält ihn Finn Bartels oder fädelt da Raul Bobadilla ein. Auf jeden Fall gibt es die Chance für den FCA hier in Führung zu gehen und die ganze Geschichte zu drehen.
Also Situation geschildert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist in dem Fall nicht aufgefallen, dass Mölders im Abseits hätte stehen können, beziehungsweise im Abseits stand und dass das die Diskussion war. Weil die Bremer Spieler waren ja dann sofort beim Schiedsrichter. Ich glaube, Marco Fritz war es damals.
War der Schiedsrichter, genau.
Genau, richtig. Und haben diskutiert und ich dachte eigentlich, es geht um das Foul oder nicht Foul von Bartler. Es ging natürlich um diese Abseitsposition von Mölders. Jetzt muss ich einerseits sagen, natürlich gleichzeitig Radiokommentar gemacht und dann fällt es manchmal auch ein bisschen schwerer, die Zeitlupen dann auszulegen und dann auch die Aktion zu deuten. Andererseits glaube ich aber auch wirklich, diese Regeländerung hat auch bei mir ein bisschen für Verwirrung einfach gesorgt, weil man jetzt dann teilweise auch nicht mehr weiß, ja, ist das jetzt ein Eingreifen gewesen, ist es kein Eingreifen? Und das ist natürlich schade, weil man ja als Journalist und Kommentator die Geschichte eigentlich auch erklären muss. Und ich verstehe nicht, warum da immer immer weiter angepasst wird und vor allem, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum es nicht einheitlich ist. Denn man muss dazu sagen, in der Bundesliga wird es jetzt so ausgelegt, dass es eben in dem Fall kein strafbares Abseits war von Sascha Mölders, obwohl er ganz klar zum Ball gegangen ist, aber den halt nicht gespielt hat. Auf Champions-League-Niveau beziehungsweise auch bei der Weltmeisterschaft sieht das anders aus.
So ist es und das macht die ganze Sache natürlich erst recht kunterbunt. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, die ursprüngliche Regel, die von International Football Association Board beschlossen worden ist, habe ich ja gerade referiert. Und wenn man deren Auslegung nimmt, dann ist das, was Mölders da gemacht hat, kein aktives Abseits. Begründung, er hat keinen Gegner angegriffen, um den Ball spielen zu können oder um den Ball zu spielen. Er hat ein langes Bein da reingemacht. Der stand klar im Abseits, das ist unstrittig gewesen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Die Frage war ja nur, ist er aktiv geworden oder nicht? Er hat den Ball nicht berührt. Es war kein Gegner in der Nähe, den er hätte angreifen können. Warum nicht? Weil der Torwart von Werder Bremen auf der Linie stehen geblieben ist. Klammer auf, weil er natürlich
erwartet hat, dass Mölders den Ball vielleicht erreicht und auf sein Tor zimmert. Also ist er stehen geblieben. Aber das hat dann dazu geführt, dass es zu dieser Angriffssituation nicht gekommen ist, denn der war 300 Meter entfernt und dann spricht man nicht von einem Gegnerangriff. Das muss ein geringerer Abstand sein. Da reden wir von anderthalb, vielleicht zwei Metern, der war weiter weg. Also ist es nach der Definition des International Football Association Board eigentlich kein aktives Abseits gewesen. Wie gesagt, dass man das anders sehen kann oder sich anders wünschen kann, stellen wir nochmal kurz zurück. So, Punkt. Und jetzt kommt die FIFA ins Spiel und jetzt kommt die UEFA ins Spiel. Das hast du ja schon erwähnt. Denen ist diese Form von Auslegung nämlich eigentlich zu weit gegangen und nicht erst seit diesem Bundesligaspieltag, sondern schon deutlich vorher, nämlich auch schon deutlich vor der Weltmeisterschaft. Da hat die UEFA und da hat auch die FIFA gesagt, wir würden das gerne ändern. Das ist uns zu extrem. Grund war, dass es in der vergangenen Champions League Saison und auch in der Europa League Saison zu einigen Fällen gekommen ist, wo es extrem war, wo die Auslegung wirklich extrem praktiziert worden ist, wo viele gesagt haben, das können wir eigentlich nicht vermitteln, das versteht kein Mensch, das ist auch keiner so gewöhnt, wir würden das gerne, zumindest in manchen Fällen, wo wirklich eine klare Einflussnahme stattfindet, zumindest wenn man sozusagen den gesunden Menschenverstand walten lässt, wir würden das gerne an der Stelle rückgängig machen. Dann haben sie sich offensichtlich ans IFAB gewandt, haben nachgefragt, können wir das wieder ändern? Das IFAB hat gesagt, nein, das bleibt so stehen. Und trotzdem hat die FIFA ihren Schiedsrichtern für die Weltmeisterschaft eine Art inoffizielle Direktive mit an die Hand gegeben, mit auf den Weg gegeben. Und die lautete, macht das etwas anders. Es gab dann auch ein ganz prominentes Beispiel beim WM-Finale. Da gab es auch so einen Pass von rechts in den Strafraum der Argentinier. Thomas Müller macht ein langes Bein, bekommt den Ball auch nicht. Der Torwart kann spät reagieren, wehrt den Ball dann zu einem deutschen Spieler ab. Der Assistent steht draußen und hebt die Fahne. Das ist im Prinzip eine vergleichbare Situation gewesen zu der von Augsburg gegen Werder Bremen, nur mit dem Unterschied, dass Rizzoli das Ding abgepfiffen hat. Und zwar auf der Grundlage dieser, um es nochmal zu sagen, inoffiziellen Direktive. Offiziell kann die nicht sein, denn sonst wäre man in Konflikt mit dem IFAB gekommen. Aber die Schiedsrichter haben es so praktiziert und es ist anschließend festgelegt worden, auch für die europäischen Clubwettbewerbe und für die Qualifikationen zur WM und zur EM werden wir das so handhaben. Was die nationalen Verbände machen, ist nochmal eine andere Sache.
Was natürlich Wahnsinn ist, weil man
umdenken muss von Bundesliga zu Champions League und zu Länderspielen, weil auch die Fans durcheinander sind und weil natürlich auch die Schiedsrichter umschalten müssen, beziehungsweise noch schlimmer, deren Assistenten umschalten müssen in solchen Situationen. Das kann natürlich eigentlich nicht sein. So, und wenn wir jetzt zu der Geschichte kommen, nochmal zu Augsburg-Bremen, um die Sache dann noch wirklich abzurunden. Also nach Auslegung des IFAB hätte der Schiedsrichterassistent Dominik Schaal da draußen nichts falsch gemacht, hätte korrekt entschieden, wie er sich verhalten hat. So, es gab Riesenprotest und anschließend haben sich Herbert Fandl und Helmut Krug geäußert und haben gesagt, ihrer Auffassung nach wäre so eine Situation als aktives Abseits zu werten. Würde im Land jeder sagen, finden wir eigentlich gut, finden wir nachvollziehbar, ist doch ein klarer aktiver Eingriff irgendwo gewesen. Ob das mit den Regeln zur Deckung kommt, das fragen die Leute erst in zweiter Linie. Und die Begründung durch den DFB, durch die Schiedsrichterkommission des DFB war dann, der Spieler, also Mölders in dem Fall, steht im Blickfeld des Torwarts. Muss man dazu sagen, wenn er die Sicht des Torwarts behindert, das habe ich ja eben auch referiert, dann ist es ein klares Abseits. Die Sicht hat er hier natürlich nicht behindert, denn der Ball kam ja von vorne. Das heißt, der Torwart konnte den Ball die ganze Zeit sehen. Also das kann nicht vorgelegen haben. Das war so ein bisschen eigenartig formuliert. Was heißt hier Sichtfeld? Was sie damit, glaube ich, zum Ausdruck bringen wollten, war, das ist für sie eine Form von aktivem Einfluss. Der Punkt ist jetzt dabei, jetzt wird es natürlich sehr theoretisch, ich bin mal neugierig, wie sie das regeltechnisch begründen wollen. Denn rein vom Regeltext her, ne, wo steht nochmal, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können, rein regeltechnisch ist das kaum zu begründen, was sie da vorhaben. Trotzdem will es ja UEFA und FIFA auch, Insofern, um jetzt den Punkt zu setzen, gehe ich davon aus, dass sich der Deutsche Fußballbund für die Bundesligen, das heißt dann auch runter bis in den Amateurbereich, dieser Auslegung durch FIFA und UEFA anpassen werden, schon mit Blick darauf, dass alles andere zu einer heillosen Verwirrung führen würde, dass die Leute sagen würden, hey, war das nicht abseits, war doch in der Bundesliga so, und jetzt ist es so, dass die Schiedsrichter sicherlich auch froh wären, wenn sie eine Auslegung hätten. Also ich vermute, dass das in Zukunft maßgeblich sein wird und dass in so einer Situation künftig dann doch auf Abseits entschieden wird, bin aber, wie gesagt, nach wie vor gespannt darauf, wie das Ganze dann auch regeltechnisch, fußballtheoretisch, also regeltheoretisch überhaupt begründet werden wird.
Es gibt immer zwei Paar Schuhe. Das eine sind die Regeln und die Auslegung dieser Regeln und dann gibt's das andere, was du, glaube ich, immer als fußballphilosophisch fußballkulturell oder Fußball bezeichnest. Also das, was man so als Fan gerne hätte oder als jemand, der den Sport verfolgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich ist jemand aktiv, wenn er ja eine Aktion ausführt, auf die der verteidigende Spieler reagieren muss. Also das ist meine persönliche Meinung. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch im gleichen Podcast hattet ihr ein Eigentor von Ginter diskutiert, der einen Pass auf Hofmann in dem Spiel Dortmund gegen Mainz unterbunden hat, als Hofmann im Abseits stand. Und ich finde persönlich, wenn ein Verteidiger auf etwas reagieren muss, was der Stürmer macht, dann ist es aktiv vom Stürmer. Also so würde ich die Aktivität, ich persönlich die Aktivität definieren.
Das kann man natürlich so machen, aber es ist eben nicht so, wie sich das International Football Association Board das Ganze ausgedacht hat. In dem Falle des Eigentors von Ginter war der Punkt eben auch nicht gegeben, dass da der Gegner angegriffen worden ist, um den Ball spielen zu können. Denn hinter ihm stand Hofmann und der hat faktisch nichts anderes getan, als da mitzulaufen. Der hat Ginter gar nicht angegriffen, hätte der noch einen Schritt auf den zugemacht, als der Ball kam. Dann hätten wir darüber gesprochen, hier ist ein Angriff, um den Ball spielen zu können. Hat er nicht gemacht. Er hat ihn natürlich in gewisser Weise irritiert. Aber nochmal, diese Irritation, dieses Bewegungen machen, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern, täuschen oder ablenken, ist nicht mehr strafbar. Insofern war das wirklich ein ganz, ganz klassischer Fall für die Abseitsreform, nach der so eine Aktion dann eben nicht mehr strafbar ist. Nochmal, ich kann das verstehen, wenn man das anders sieht. Es ist immer so ein Punkt auch bei den Regeländerungen, das ist bei ganz vielen Fällen so. Sie werden geändert und dann wird sich erstmal so ein bisschen in der Praxis erweisen, läuft das oder läuft das nicht. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, wenn man mal so einen kleinen Rückblick hält auf die Regeländerung der letzten 20, 25 Jahre, bei massiven Änderungen, also bei Änderungen, die massiven Einfluss aufs Spiel hatten, war das Geschrei oft erstmal groß. Ich denke daran beispielsweise, wie dem Torwart verboten worden ist, ein kontrolliertes Zuspiel eines Mitspielers mit dem Fuß in die Hand zu nehmen. Ne, wenn man heute noch guckt, WM 1990... Das ist erlaubt gewesen. Guckt ja nochmal die WM, guckt ihr die WM 74, die WM 1990 beispielsweise noch. Das ist halt ein Punkt gewesen, wo die Leute irgendwann gesagt haben, damit wird das Spiel so verlangsamt, damit wird das Spiel so verzögert, so unattraktiv gemacht, wir müssen einfach was tun. Ich habe damals schon gepfiffen und kann mich noch erinnern, als wir das im Amateurfußball umsetzen sollten. Da war ein Riesengeschrei. Da hieß es, um Gottes Willen, wie sollen wir das denn machen? Die Torhüter dürfen den Ball nicht mehr in die Hand nehmen, dann müssen sie ja da wegschlagen. Das ist doch schrecklich, wie sollen wir das denn umsetzen? Die sind das doch jahrzehntelang gewöhnt gewesen. Das kann man doch nicht machen, das gibt doch nur Ärger und so weiter und so fort. Die heutige Art, Fußball zu spielen, inklusive des modernen Torwartspiels, würde es nicht geben oder hätte es nicht gegeben ohne diese Regelauslegung, die total umstritten gewesen ist. Auch dieses Notbremsending, eine Flut von roten Karten, Jesus, können wir doch nicht machen, hat sich auch bewährt. Und im Abseits ist es halt dasselbe. Wir sehen heute keine Abseitsfallen mehr, die auch heute ja kaum noch jemand haben möchte. Also das mag vielleicht mal eine Zeit lang als Inbegriff des Catenaccio gewesen sein oder als Inbegriff des belgischen Fußballs, zumindest der belgischen Nationalmannschaft, diese Abseitsfallen, aber das ist einfach unattraktiv. Und vielleicht sind die Regelhüter hier im einen oder anderen Fall, auch beim Handspiel, einen Schritt zu weit gegangen. Aber nochmal, bei vielen Regeländerungen hat man erst im Nachhinein wirklich sagen können, jo, das war ein Segen. Und am Anfang haben sich viele schwer damit getan, auch weil man sagen muss, es wird eine Theorie vorgegeben und die muss durch eine Praxis erst gefüllt werden. Das ist beim Handspiel so gewesen, plötzlich dieses Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung. Und es müssen eben teilweise auch erst Beispiele zusammenkommen, anhand derer man dann sagen kann, das meinen wir damit und das meinen wir damit nicht. Beim Abseits ist es genauso, das meinen wir mit Angriff, um den Ball spielen zu können und das meinen wir nicht. Und wenn man es so lässt, zwingt man natürlich die Mannschaften, zwingt man natürlich die Clubs dazu, sich entsprechend darauf einzustellen. Also das muss man auch immer bedenken. Deswegen bin ich einerseits immer skeptisch und kann dich verstehen und andererseits denke ich, warum der ganzen Sache nicht die Chance geben? Schauen wir doch mal, was daraus wird. Das Fußball verändert sich und vielleicht verändert er sich dadurch überhaupt nicht zum Schlechten, auch wenn man erstmal sagt, das kann doch nicht sein. Ich bin jahrzehntelang gewöhnt gewesen, dass das und das aktives Abseits war. Jetzt soll es das plötzlich nicht mehr sein, verstehe ich nicht, will ich nicht. Aber warten wir doch mal ab, ob es nicht vielleicht doch eigentlich eine gute Idee ist.
Eine schlechte Idee wäre es auf jeden Fall, das passive Abseits abzuschaffen, wie es Franz Beckenbauer ab und zu mal wieder gefordert hat. Das ist natürlich, das habt ihr, glaube ich, auch schon mal gesagt in eurem Podcast, einfach Quatsch, diese Aussage. Ja, also er meint wahrscheinlich was anderes damit, aber die Aussage, Nein. Wir schaffen das passive Abseits ab, ist natürlich, will keiner, ja, weil dann wird jedes Mal abgepfiffen, wenn einer vorne noch irgendwie sich an der Eckfahne den Schuh bindet, und das will natürlich auch keiner.
Exakt, dazu muss man aber vielleicht noch kurz sagen, also ich glaube schon, dass die Leute das so meinen, wie sie es sagen. Sie haben einfach nur keine Ahnung von den Regeln, das unterstelle ich Franz Beckenbauer. Das ist dann so eine populistische Forderung, wenn der Ball nach vorne kommt, muss es Abseits geben, wenn einer den Ball an die Hand kommt, muss es Handspiel sein. Das wäre eine richtige Katastrophe, denn das würde Änderungen nach sich ziehen, die wirklich fatal wären. Das kann man wirklich nicht machen, und auch da nochmal ganz kurz, einfach nur um es zu begradigen, der Begriff passives Abseits existiert in den Regeln auch nicht.
den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine reine Medienerfindung, eine reine Eselsbrücke sozusagen. In der Regel steht nur drin, die Abseitsstellung eines Spielers stellt an sich noch kein Vergehen dar. Das ist der erste Satz der Abseitsregel. Dann wird eben gesagt, wann der Spieler sich in der Abseitsstellung befindet. Und danach wird gesagt, wann er denn aktiv eingreift. Aber passiv, damit behilft man sich so, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber regeltechnisch gesehen ist entweder steht einer im Abseits oder er steht es nicht. Die Frage ist dann nur, greift er ein aus der Abseitsposition oder tut das nicht? Eine Passivität gibt es regeltechnisch gesehen eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, ich verstehe, dass man sich mit diesen Begriffen auch behilft, klar.
Alex Feuerherd von Colinas Erben ist zu Gast im Vorcheck. Twittert unter @lisaswelt und natürlich unter @colinaserben. Du hast das Handspiel schon kurz angeschnitten, auch über das muss man natürlich sprechen. Ich hatte zwischenzeitlich mal den Eindruck, es hat sich so ein bisschen gelegt, die Diskussion, weil eben die Beispiele auch greifbar gemacht wurden. Was ist jetzt wirklich ein Handspiel, was ist keines? Aber hat jetzt zuletzt, vor allem im Bundesligaspiel Schalke-Frankfurt war es, glaube ich, nochmal einige Situationen gegeben, die strittig waren. Und auch da finde ich, dass man es unnötig verkompliziert hat, denn die Regel ist eigentlich gut. Also die Regel könnte besser nicht sein, was ist strafbares und was ist nicht strafbares Handspiel. Nur man schraubt da immer so ein bisschen dran, auch in dem Fall habe ich den Eindruck, um die Offensive, um eben mehr Elfmeter, mehr Elfmeter Situationen herbeizuführen, um die Offensive zu stärken und aus meiner Sicht unnötig, weil nochmal diese Kriterien für ein Handspiel, nämlich geht die Hand zum Ball, ist es eine unnatürliche Handbewegung und ist genug Reaktionszeit da, jetzt mal grob zusammengefasst, sind eigentlich gut, finde ich.
Darüber kann man sicherlich auch streiten, klar. Als ich gehört habe, dass das International Football Association Board der Auffassung ist, dass die Spieler immer geschickter werden und immer auch geschickter darin werden, ein Handspiel unabsichtlich aussehen zu lassen und dass man deswegen das Ganze zum Anlass genommen hat, um das Ganze um die Regel zu verschärfen, da habe ich gedacht, ist das wirklich so? Also da ging beispielsweise dann die Behauptung durch die Medien, die Spieler breiten ihre Arme aus, machen aber keine Bewegung mit diesen Armen zum Ball. Das wäre ja so das klassische Kriterium gewesen, wo man nicht nur früher, sondern auch heute einfach gesagt hätte, wenn der Arm oder wenn die Hand zum Ball geht, dann ist es Absicht im Sinne der Regel 12. So. Wenn die ihre Arme aber einfach nur ausbreiten, machen sie diese aktive Bewegung zum Ball ja nicht. Und wenn der Ball dann gegen die Hand geht, hätte man ja eigentlich sagen müssen, nö, das ist jetzt kein absichtliches Handspiel im Sinne der Regel 12, also geht's weiter. Und da hat man beschlossen, weil die Spieler das immer häufiger machen, weil sie immer häufiger die Arme abspreizen, um sozusagen die Regel oder den Geist der Regel auszuhöhlen, um die Regel in irgendeiner Form unsportlich zu umgehen, müssen wir Begrifflichkeiten finden, müssen wir neue Kriterien finden, die diese Absicht definieren. So kam man auf die unnatürliche Handhaltung, so kam man auf die Vergrößerung der Körperfläche. Und auch da war natürlich klar, es wird auf jeden Fall Beispiele geben, die Grenzfälle sind, wo man sagt, ist das jetzt gemeint mit der Neuauslegung? Also ich war auch überrascht, um einfach auf deinen Punkt zurückzukommen, dass es so verändert worden ist. Mir war das ehrlich gesagt so gar nicht aufgefallen, im Amateurfußball sowieso nicht, aber im Profibereich eigentlich auch. Ich habe gedacht, ist das wirklich nötig? Früher und auch zu meinen wirklich aktiven Zeiten dann noch in der Verbandsliga und in der Oberliga war es wirklich so, Kriterium 1, Hand oder Arm zum Ball, falls ja, Absicht. Kriterium 2 ist immer die Distanz gewesen. Wenn einer aus einem halben Meter den Ball an die Hand bekommen hat oder den Arm, dann haben wir alle gesagt, da lass mal weiterlaufen, der kann in der Kürze der Zeit überhaupt nicht reagieren, da geht's weiter. So. Und ab einem Meter oder anderthalb fangen wir, oder zwei, fangen wir an nachzudenken, ob wir dem hier Absicht unterstellen. Andernfalls geht's weiter. Im Grunde konnten damit auch alle gut leben. Nur eben das IFAB nicht, das irgendwann gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt hier auch im Sinne der Offensive verändern. Wir müssen die Kriterien sozusagen weiterfassen. Wir müssen irgendwas anderes schaffen, was dazukommt. So kam es eben, dass das geändert worden ist. Kann man sich drüber streiten, kann man unglücklich finden. Hat ja auch dazu geführt, dass zum Beispiel jetzt Spieler da rumtänzeln mit den Händen und dem Arm auf dem Rücken, um dem Schiedsrichter anzuzeigen, ich mache da gar nichts. Und es hat natürlich eine Menge Grenzfälle gegeben, wobei ich gerade dieses Spiel Frankfurt-Schalke oder Schalke-Frankfurt gar nicht so wirklich gefunden habe. Denn im ersten Fall, wo nicht gepfiffen worden ist, da war es ein klares Handspiel, das hat der Schiedsrichter einfach nicht gesehen. Da müssen wir aber nicht drüber diskutieren, dass das eins war. Da ging auch der Arm zum Ball. Und im zweiten Fall hat der Schiedsrichter einen Wahrnehmungsfehler begangen. Da rutscht ein Spieler mit angelegtem Arm in den Ball rein. Das hat er einfach in dem Moment anders wahrgenommen, als es realiter gewesen ist. Der Spieler hat keine Kriterien für ein absichtliches Handspiel erfüllt, aber dass man Wahrnehmungsfehler macht, das ist vollkommen normal und das wäre bei jeder Handspielregelung so. Das muss man da klar dazu sagen. Dazu trägt jetzt so eine Neuformulierung nur sehr begrenzt bei. Aber es gibt sicherlich andere Beispiele. Gerade vor einem Jahr gab es dieses Spiel, ich glaube, Hannover gegen den FC Augsburg, da gab es drei
kritische Situationen, in zwei davon ein Handelfmeter, in einem nicht, alle drei korrekt entschieden. Drei Beispiele, die dann auch herangezogen worden sind, um deutlich zu machen, das meinen wir mit Absicht nach der Neufassung und das meinen wir nicht damit. Aber klar, dass das ein Punkt ist, über den man hitzig diskutieren kann, sei jederzeit zugestanden.
Das Problem ist wahrscheinlich auch bei diesen Situationen, dass es immer relativ schnell geht. Und der Schiedsrichter natürlich auch schnell entscheiden muss. Das gilt ja für das Handspiel, das gilt auch fürs Abseits. Und all diese Situationen, die ihr jetzt in letzter Zeit besprochen habt, diese entscheidenden, die wichtigen, die sind alle im Strafraum passiert. Deswegen ist ja mein Vorschlag schon seit längerer Zeit eine Strafraum-Challenge. Für jede Mannschaft, möglicherweise eine pro Halbzeit, also wie das dann genau aussieht, weiß ich nicht, dürfen sich dann andere Gedanken machen, der man solche Entscheidungen eben challengen darf. Und dann schaut sich der Schiedsrichter das Ganze nochmal auf Video an. Das Spiel wird kurz unterbrochen, klar, wird ein bisschen dauern, aber der Schiedsrichter schaut sich das an, oder der vierte Offizielle von mir schaut sich's an. Und wenn es dann genug Nachweis gibt in diesem Videobeweis, dass die ursprüngliche Entscheidung falsch war, dann wird sie eben zurückgenommen. Und wenn nicht, dann bleibt sie bestehen. Was hältst du davon?
Ich bin ja bekanntlich ein großer Gegner des Videobeweises. Ich habe nichts gegen eine Torlinientechnologie, weil sie in Echtzeit funktioniert normalerweise. Aber ich nenne mal einfach zwei große oder für mich wesentliche Argumente, warum ich dagegen bin. Der erste Punkt ist ein, sagen wir mal, dann auch wieder fußballkultureller oder von mir aus auch fußballphilosophischer. Ich mag den Sport so, wie er ist. Ich mag es, dass der Sport so in Echtzeit abläuft und glaube, dass der Eingriff in dieses Spiel durch einen Videobeweis grundsätzlich zu massiv wäre. Man müsste das Spiel unterbrechen. Ich kenne die ganzen Gegenargumente, dass das ja nicht so lange dauern muss, dass man es beschränken kann, du hast ja auch schon gesagt, auf so und so viel pro Mannschaft und Halbzeit und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass der Fußball so ist, wie er ist, mit all seinen Fehlern, die da auch begangen werden. Fehler von den Spielern, also der Weltklasse-Stürmer, der den Ball aus einem Meter neben das Tor schießt, gehört genauso dazu wie ein Schiedsrichter, der eine falsche Entscheidung trifft. Ich mag es einfach nicht, wenn Sportarten steril gemacht werden. Ich denke, das ist auch zu einem nicht unerheblichen Teil eine Attraktivität des Fußballs ausmacht, dass er unberechenbar ist, auch in diesem Bereich. Ich möchte also, dass der Sport, der Fußball in diesem Punkt menschlich bleibt. Ich glaube, dass es ein zu massiver Eingriff wäre. Aber Punkt zwei, der damit in gewisser Weise einhergeht, ist mir mindestens genauso wichtig. Ich halte es für fragwürdig und für fraglich, ob man verschiedene Dinge im Fußball überhaupt objektivieren kann. Mit objektivieren meine ich, gibt es immer nur wirklich A oder B. Klar, du kannst dich hinstellen und sagen, der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung, da gibt's einen Challenge und wenn sich rausstellt, er hat falsch gelegen, dann wird's korrigiert und wenn es sich rausstellt, er war richtig, dann geht's weiter. Du kannst auch sagen, wenn es nicht klar ist, dann geht's weiter. Natürlich kann man das so machen, aber hinter diesem Videobeweis steckt ja ganz elementar die Ansicht, dass Fußball, dass Entscheidungen per se immer objektivierbar sind. Das ist nicht der Fall. Nimm gerade mal das Handspiel. Es gibt im Fußball beim Handspiel, aber auch beim Abseits, beim Foul, in ganz, ganz vielen Fällen gibt es unglaublich große Spielräume, unheimlich viele Graubereiche. Ich glaube persönlich, dass das richtig ist. Ich mag diese Spielräume. Sie ermöglichen eine Gestaltung. Sie bieten gestalterischen Spielraum also. Ich glaube, dass es deswegen auch richtig ist, dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu lassen, zu sehen, also einfach weiche Faktoren mit einzubeziehen in seine Spielleitung, in die Beurteilung von Zweikämpfen. Weiche Faktoren wie Spielcharakter beispielsweise, Stimmung auf dem Platz, Spielentwicklung und so weiter und so fort. Also es ist vollkommen klar, wenn ich merke, zwei faire Mannschaften, die im Wesentlichen Fußball spielen wollen und nicht auf die Knochen ihrer Gegenspieler gehen, da bin ich was großzügiger in meiner Linie. Da lasse ich auch mal einen grenzwertigen Zweikampf laufen, weil ich einfach weiß, das ist dann eben fußballtypische Härte, das kann ich heute laufen lassen. Wenn die anfangen zu knüppeln, dann ziehe ich die Leine was enger und beruhige das Spiel. Ich glaube, dass das richtig ist, um Spiele zu steuern, um sie auch in die richtige Richtung zu lenken. Und das Problem ist, es gibt eben nicht immer nur Foul oder nicht Foul. Es gibt nicht immer nur Handspielabsicht oder Handspiel keine Absicht. Und selbst am Abseits, da kann man vielleicht nachweisen, wer stand im Abseits. Aber selbst da wird es häufig schwierig sein zu sagen, war das jetzt wirklich ein aktiver Eingriff oder nicht. Zumindest wenn die Regeln so gestaltet sind, wie es momentan eben darstellt, wirst du immer wieder ganz, ganz viele Fälle haben, wo du sagst, kann man so machen, kann man auch so machen. Wenn du deinen Videobeweis bringst und der Schiedsrichter sagt, ich habe so entschieden, ich bleibe dabei, wirst du mit Sicherheit in ganz vielen Fällen mindestens 50% finden, die sagen, ich hätte das anders entschieden. Für mich war das ein Foul. Ne? So ein Beispiel wie am vergangenen Spieltag da bei Hertha BSC, nein, bei Augsburg gegen Hertha BSC, der Strafstoß für die Augsburger, hat der jetzt beim Torwart eingefädelt oder war der Torwart an dem Kontakt schuld? Das kann man so pfeifen, das kann man doch anders pfeifen. Ich habe mir das 10-mal in Zeitlupe angeguckt und habe eine Tendenz, und die Tendenz heißt korrekter Strafstoß. Ich kann aber auch alle Leute verstehen, die sagen, der hat den Kontakt gesucht, der hatte eingefädelt, der wollte nichts anderes, das brauche ich deswegen nicht zu pfeifen. Du kannst bei sowas auch durch einen Videobeweis nicht zu einer eindeutigen Entscheidung kommen. Und ich glaube, man macht
vielen Leuten Illusionen, indem man glaubt, dass man das grundsätzlich objektivieren kann. Und ich glaube, dass es besser ist, es komplett zu lassen, als zu sagen, okay, dann sind das eben Fälle, wo man sagt, es bleibt bei der Entscheidung des Schiedsrichters. Ich glaube, dass das dahingehend seine Autorität auch beeinträchtigen würde, also nicht, weil es seine Stellung im Spiel grundsätzlich gefährdet. Ich glaube, dass ein Schiedsrichter auch gestärkt aus einem Beweis herausgehen kann, aber ich glaube, dass seine Autorität dahingehend einschränkt, dass er durch einen Videobeweis, der keinen Aufschluss gibt, dann erst recht in die Kritik gerät, weil du dann den Protest damit richtig anheizt. Und meine, dass es mit seiner ganzen Fehlbarkeit und der Sache, dass es eben so ohne weiteres nicht immer objektivierbar ist, sinnvoller ist, es so zu lassen, wie es ist, auch weil es eben so in allen Klassen praktiziert werden kann, dass man kleinere Ausnahmen macht, wie Headsets für Schiedsrichter, Torlinientechnologie und so weiter, das sei zugestanden. Aber die ganz große Änderung, Challenge, die das Spiel auch einfach verändern würde, das fände ich, glaube ich, zu grob vom Einfluss, auch weil es dann eben nicht mit allen Klassen diesbezüglich gleich wäre.
Mir geht's, also ich sehe das Gegenargument, sehe ich. Mir geht's auch nicht um die Objektivierbarkeit, sondern vor allem halt um das technische Hilfsmittel, sozusagen die Situation nochmal dem Schiedsrichter verlangsamt zu geben, der manchmal einfach auch nicht, ja, das gar nicht so entscheiden kann. Wir hatten zum Beispiel jetzt gestern beim Champions League Spiel Dortmund in Anderlecht, waren zwei Situationen dabei, abseits oder nicht abseits bei dem Tor von Großkreuz, und Anderlecht hat ja auch noch eins gemacht. Das war so knapp, und da weiß ich nach der fünften Zeitlupe, ich glaube, du hast auch nochmal ein Standbild getwittert, und selbst bei dem Standbild würde ich jetzt nicht sagen, ist es jetzt abseits von Großkreuz gewesen oder nicht. Klar, aber da würde ich halt dann einfach sagen, da bleibt man dann bei der Entscheidung. Und gerade so bei dieser Situation von Mölders, ja, die wir besprochen haben, da schaut sich der Schiedsrichter das nochmal an, also in meiner Idealvorstellung, hat dann in meiner Idealvorstellung, die natürlich auch so ein bisschen an den US-Sport angelegt ist, weil ich das sehr, sehr gerne mag, wie die das lösen, wobei es natürlich auch ein anderes Spiel ist, American Football und auch Eishockey, das muss man dazu sagen, und das Gegenargument sehe ich auch, stellt sich dann hin und sagt, Nummer 33, Sascha Mölders, zwar in Abseitsposition, aber er geht auch zum Ball, aber trifft ihn nicht, und deswegen ist das nach Regeln keine Abseitsstellung. Und jeder weiß Bescheid, und der Dutt wird sich danach nicht beschweren in der Pressekonferenz, und keiner schreibt dann auch über die Beschwerden von Dutt und transportiert sozusagen diese falsche Aussage von Robin Dutt noch weiter, der gesagt hatte, dass es eine Fehlentscheidung war. Dabei war es eine richtige Entscheidung. Und so könnte man das vielleicht einbinden. Aber das ist eben, wie gesagt, nur, also diese Strafraum-Challenge fände ich eine gute Sache, du nicht. Ist auch akzeptiert.
Die Argumente sind ja auch gesagt, akzeptiert. Es ist ja, wie gesagt, kein Selbstzweck. Man führt sowas ja nicht ein, weil man Technik affin ist. Mag Leute geben, die das auch tun, aber das darüber möchte ich gar nicht diskutieren, weil das müsste ja schon ein Hilfsmittel für den Schiedsrichter sein. Und wie gesagt, ich glaube gerade, dass weil Fußball eben, und das auch im Unterschied zu anderen Sportarten, das muss man ganz deutlich so sagen, eine Sportart ist, die in Bezug auf das Regelwerk dem Schiedsrichter unglaublich großen Spielraum gewährt, glaube ich, dass man einfach fehl damit ginge zu glauben, dass man das grundsätzlich objektivieren kann. Nochmal, also du hast auf deinen Punkt klar gemacht, warum du glaubst, dass es in manchen Situationen geht. Natürlich geht das in manchen Situationen. Klar habe ich immer wieder auch Fälle, wo ich selber sehe, okay, da hat der Schiedsrichter einfach falsch gelegen. Vielleicht, weil er falsch gestanden hat, weil es zu schnell gegangen ist, weil es einfach unglücklich war. Die gibt es immer wieder, aber also es gibt wahnsinnig viele Fälle, wo du genau das nicht hast, wo du es gar nicht auflösen könntest. Und ich glaube, dass die Enttäuschung auch einfach riesengroß wäre, wenn man sehen würde, okay, das ist jetzt so ein Grenzfall, das kriege ich ja selber mit, wir diskutieren ja auch auf Colinas Erben, nicht nur im Podcast, sondern auch bei Twitter. Ganz, ganz viele Entscheidungen. Ich würde sogar sagen, die erdrückende Mehrheit der Entscheidungen, die wir über Twitter oder im Podcast diskutieren, sind welche, wo man tatsächlich ja auch zwei Meinungen haben kann, wo ich mich gar nicht hinstelle als Ausbilder und Fortbilder und sage, nee, Leute, das ist so und dann Punkt und darüber diskutieren wir gar nicht, sondern wo viele sagen, ich sehe es so, für mich war das ein Foul, weil der Nächste sagt, naja, guck dir doch mal die Spielleitung an, der war sehr großzügig, das konnte auch sein, es ist im Rahmen gewesen, da muss man nicht pfeifen. Und war das hier ein Eingriff am Abseits, ja oder nicht, kann man drüber streiten. Absichtliches Handspiel, ja, aus der Entfernung, wie war die Handhaltung, wisst man nicht so genau, vielleicht ein Grenzfall, das machen wir dann. Also ich glaube deswegen, dass man es, wie gesagt, so lassen sollte, dass es auch, dass die Enttäuschung, wie gesagt, da sehr, sehr groß wäre, wenn man es einführen würde. Und vielleicht noch ganz zum Abschluss zu der Sache von meiner Seite aus. Ich habe, als ich beim letzten Mal in den USA war, durch Zufall eine wirklich sehr nette Diskussion gehabt mit einem Amerikaner. Da ging es um Football und Fußball. Oder, also, ich habe natürlich nicht American Football gesagt, sondern Football. Habe dann meinerseits Soccer gesagt, damit die Grenzen sozusagen klar waren. Und er hat dann irgendwann im Laufe des Gesprächs, das war, wie gesagt, sehr interessant, als ich ihm sagte, dass ich Schiedsrichter bin und auch ausbilde, gesagt, das sagt es eigentlich über die europäischen Gesellschaften und über die amerikanische Gesellschaft aus, dass im Football im Prinzip eine demokratische Entscheidungskultur herrscht,
bei den Schiedsrichtern, es sind ganz viele, es gibt den Challenge, es wird ausdiskutiert, es wird bekannt gegeben, während im Fußball der Schiedsrichter eigentlich eine unumschränkte Macht hat. Wir wurden dann irgendwann durchs Abendessen voneinander getrennt, konnten es nicht weiterführen. Ich habe mir auch keine abschließenden Gedanken dazu gemacht, aber will damit einfach nur sagen, das geht natürlich in diesen fußballphilosophischen Bereich rein. Jetzt kannst du mir vorwerfen, okay, Feuerherr, dann hast du ja gerade die Hose runtergelassen. Dann bist du also einer, der meint, die Schiedsrichter als kleine Diktatoren in Europa sollten es auch so lassen. Das habe ich damit nicht gesagt, aber ich meine, dass die Sportart Fußball so attraktiv, wie sie ist, eben nicht zuletzt nicht davon lebt, dass der Schiedsrichter da quasi alleine entscheidet, aber dass er sehr viele Spielräume hat, dass von ihm diesbezüglich eben auch, und das wäre auch für mich auch ein Punkt, einen großen gestalterischen Spielraum hat, von dem er auch Kraft seiner Persönlichkeit Gebrauch machen muss. Das finde ich auch eine der Herausforderungen des Schiedsrichterdaseins, was ich im Football ehrlich gesagt so nicht gegeben sehe. Das hätte ich mit dem amerikanischen Freund da dann auch noch diskutiert, gesagt, ja klar, unter demokratischen Aspekten sieht der Football viel demokratischer aus, gar keine Frage, aber eben in Bezug auf die Spielräume sind die Grenzen eben beim Football sehr viel enger gesetzt als beim Fußball. Was sagt das denn wiederum aus? Spannende Diskussion und ich sehe auch völlig ein, dass man da komplett unterschiedlicher Meinung sein kann, darüber sehr kontrovers diskutieren kann und respektiere selbstverständlich auch den Standpunkt mit dem Videobeweis. Ich bin nur dagegen und ich bin auch leidenschaftlich dagegen.
Merke ich.
Mitnichten so, dass ich das nicht akzeptieren würde.
Man muss dazu auch sagen, dass auch in den USA nach NFL-Sonntagen und auch nach Eishockeyspielen Schiedsrichterentscheidungen diskutiert werden und das, obwohl es den Videobeweis gibt. Also Strafraum-Challenge abgeschmettert und zwar total von Alex Feuerherd, von Colinas Erben. Ich habe noch ein paar andere Regeländerungsvorschläge, mit denen ich dich
höre.
Konfrontieren möchte. Ja, vielleicht einfach nur so eine kurze Einschätzung nach deinem Geschmack oder gar nicht nach deinem Geschmack. Tor statt Rot und Elfmeter wäre Handspiel auf der Linie. Also da diese rote Karte einfach abschaffen, den Elfmeter und einfach sagen, der wäre sowieso reingegangen, gebe ich das Tor.
Das ist natürlich ein Punkt, der zunächst mal was für sich hat. Dass man einfach sagt, naja, denken wir uns das doch einfach weiter. Das heißt, in welcher Sportart technisches Tor? Gibt doch Sportart, da gibt's das.
Ja, im Eishockey zum Beispiel. Also wenn im Eishockey gibt's ja die Situation, dass ein Torwart vom Eis genommen wird und der sechste Feldspieler gebracht wird, kurz vor Schluss, wenn man einen Ausgleich erzielen will. Und wenn dann ein gegnerischer Spieler auf dieses leere Tor zufährt und gefoult wird oder ein Stock geworfen wird, dann gibt's einfach Tor. Also da wird nicht mehr eine Strafe ausgesprochen, sondern da ist klar, wenn der weitergefahren wäre, dann wäre der drin gewesen. Deswegen gibt's technisches Tor.
Das würde einen massiven Eingriff in die Fußballregeln bedeuten, dieser Vorschlag, denn es gibt eine Regel 10, die da lautet, wie ein Tor erzielt wird, und da ist klar festgelegt, der Ball ist im Tor, wenn er die Linie vollständig überschritten hat. Das müsste man also ändern, denn das wäre dann ja schon nicht mehr das grundlegende Ding. Und dazu muss man sagen, die Fußballregeln, alle 17 Fußballregeln, sind, was den originären Regeltext betrifft, furchtbar einfach. Da steht gar nicht so viel drin. Wenn man sich das Regelheft anguckt, die Regeln selbst sind ganz kurz, und es gibt einen Wahnsinnsanmerkungsapparat, das ist die Regelauslegung dann. Es gibt aber auch Punkte, da ist gar nicht viel auszulegen. Beim Tor ist klar, der muss vollständig drin sein, sonst ist das kein Tor. Und wenn das Tor eben verhindert wird, auf unsportliche Weise, dann gibt es eben andere Regeln, beispielsweise die Regel 12, Verbot des Spiels unsportliches Betragen, die festlegen, wie dann zu verfahren ist. Ich finde diesen ganzen Kodex, der da drin steckt, das ganze Rechtsverständnis, das dahinter steckt, eigentlich sehr gut und auch eigentlich sehr logisch und würde sagen, man will das ja ahnden. Das heißt, das gehört dann eben auch in seiner Unfairness sozusagen dazu. Der Spieler wird dafür bestraft und es wird eine Sühne hergestellt in Form eines Strafstoßes, wenn es im Strafraum gewesen ist, womit die Torchance wiederhergestellt wird. Natürlich mit der Gefahr, dass der Strafstoß nicht verwandelt wird. Wenn das passiert, ist das Tor nicht gefallen, das sonst gefallen wäre. Aber dafür spielt die Mannschaft ja mit einem Spieler weniger weiter. Das tut sie natürlich auch, wenn der Ball reingeht. Da wäre vielleicht die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wollen wir es nicht so machen, wenn der Ball drin ist, dürfen die zu 11 wieder spielen. Und der kriegt vielleicht dann nur gelb, ne? Also und nicht rot, weil er dann die Torschance nicht erfolgreich verhindert hat. Und wenn der Ball nicht reingeht, dann bleibt er draußen, weil ja zumindest diese Form von Sühne da sein muss. Das wäre so eine Option, die zu überdenken ist. Ist aber teilweise auch von der Praxis her ein bisschen schwierig, denn wenn der den Ball hält und das Spiel geht weiter, dann ist die Frage, was ist denn in dem Moment eigentlich mit dem Spieler, der das Tor verhindert? Da darf er dann drauflaufen. Was ist eigentlich, wenn der Torwart eine Notbremse gemacht hat und so weiter und so fort? Also wie verfahren wir denn eigentlich dann in diesem Moment? Wird also auch schwierig sein von der Praxis. Aber man sagt ja auch, wenn ein Spieler auf der Torlinie steht und versucht, den Ball mit der Hand aufzuhalten, der sonst ins Tor gegangen wäre, und der geht aber trotzdem ins Tor, dann zählt das Tor, Vorteilsregel, und der Spieler bekommt nicht rot, sondern nur gelb, weil er keinen Erfolg hatte. Vielleicht kann man das irgendwie übertragen. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber, als sowas im Fußball einzuführen wie ein technisches Tor.
weil das, wie gesagt, gleich mehrere Fußballregeln massiv verändern müsste.
Okay. Soweit habe ich es noch zum Beispiel gar nicht gedacht, dass die Regeln so krass verändert werden müssten. Ich finde es ja bloß irgendwie unfair, dass aus einem 100%igen Tor ein 70%iges Tor gemacht klar. wird. Ja. Aber klar, wäre ein massiver Eingriff. Okay, gut. Weiterer Vorschlag. Elfmeter statt Rot bei Notbremse. Und zwar konsequent. Wenn es eigentlich Rot für die Notbremse gegeben hätte, dann gibt es in Zukunft Elfmeter.
Auch wenn es außerhalb des Strafraums ist.
Auch wenn's, ja, klar. Also vor allem dann eben auch. Ja. Also das wäre dann die große Änderung, dass es außerhalb des Strafraums eben dann auch den Elfmeter gibt.
Und welche Karte? Gar keine oder eine
also
gelbe?
Also Rot auf keinen Fall. Mhm. Und Gelb noch dazu. Also Rot, keine rote Karte, sondern Gelb und Elfmeter.
Gut, aber auch da muss man natürlich sagen, da gibt es auch die Regel 12, verbotene Spiele und unsportliches Betragen. Und demzufolge ist, und die Regel 14, Strafstoß. Und demzufolge ist klar, es gibt einen Strafstoß nur dann, wenn es ein Vergehen im Strafraum, wenn ein Vergehen im Strafraum stattgefunden hat. Dafür ist dieses Ding da, das entsprechend voneinander abzugrenzen. Alles, was außerhalb geschieht, zieht nun mal den direkten Freistoß nach sich im Falle eines Fouls oder Handspiels. Auch da müsste man massiv eingreifen und auch da müsste man dann sagen, also da sage ich dir gleich, dann sind wir aber relativ schnell wieder an den Grenzfällen dran, denn es ist ja schon umstritten, wann überhaupt eine Notbremse vorliegt. Ab wann fängt das an? Wie ist es denn so 30 Meter vom Tor? Sagt jeder, ja, wenn er in einer guten Position ist und frei durch, dann ist es Notbremse und Rot. Klar, kann man so machen. Was ist bei 35 Metern, bei 40 Metern und so weiter? Also es gibt so eine Notbremsenzone, die gar nicht so klar festgelegt ist. Also wenn du beispielsweise in deiner eigenen Hälfte angespielt wirst, läufst über die Mittellinie und der letzte Mann haut dich da oben, dann hast du noch, keine Ahnung, 50, 55 Meter zum Tor. Da würde nicht auf Notbremse entschieden, weil gesagt werden würde, das ist noch so weit hin zum Tor, das ist einfach zu weit weg, um von einer klaren Torchance zu sprechen. Gibt's in so einer Situation nur Gelb, selbst wenn der ansonsten frei durch gewesen wäre, aber der kann ja auch noch irgendwie stolpern oder der kann 10, 50 Meter noch eingeholt werden, wissen wir alles nicht so genau, ne? Oder wie ist das, wenn er so ein bisschen weiter außen ist? Also, es ist ja jetzt schon nicht ganz klar, wann ist Notbremse und was nicht. Und wenn du dann noch sagen würdest, ich gebe hier sogar einen Strafstoß, dann hast du natürlich noch viel heftigere Diskussionen, als du es im Moment ohnehin schon hast, was Notbremse betrifft. Aber ich meine, auch da ist einfach klar festgelegt, Foul im Strafraum ist Elfmeter, Foul außerhalb des Strafraums ist direkter Freistoß. Dafür sind diese Bereiche voneinander abgegrenzt. Das ist eben der Strafraum, in dem sowas passiert. Und auch das würde die Regeln an der Stelle eben massiv ändern. Und ich weiß nicht, ob das wirklich was bringen würde. Und du hast dann die Situation, wenn der Foul im Strafraum ist, dann hättest du ja auch nur den Strafstoß und die gelbe Karte.
Aber ich hab kurz drüber nachgedacht. Wenn es außerhalb ist, dann keine gelbe Karte.
Okay. Was machst du denn dann?
Also ich muss dazu sagen, nicht, dass die Hörer jetzt denken, ich bin völlig verrückt. Das ist natürlich gesponnen, ja. Aber das sind halt so Überlegungen, die ich teilweise habe und eben jetzt mal diskutieren möchte mit einem, der sich auskennt.
Also vielleicht noch was dazu. Du hast ja auch dann den Punkt, dass überhaupt nicht klar ist, wenn, also sagen wir mal, 20 Meter vom Tor so eine Notbremse stattfindet, da gibt es Elfmeter und wenn der nicht reingeht, ist ja auch nichts gewonnen und dann hat der Spieler noch nicht mal Geld bekommen. Dann sagen alle, und jetzt? Also das ist ja auch komisch, ne? Also dann müsste man ja sozusagen, müsstest du deine beiden Vorschläge ja konsequent miteinander verknüpfen, müsstest sagen, auch wenn das Foul außerhalb ist, machen wir irgendwie ein technisches Tor. Sei denn, du sagst, ich mache das nur, wenn ein klares Tor verhindert wird und nicht bei einer Torchance. Also das dürfte extrem schwer sein, das voneinander abzugrenzen. Es ist von den Fußballregeln her eigentlich auch nicht logisch, das so zu machen. Es wird Grenzfälle geben, wo extreme Härten dann eintreten. Und wie gesagt, der Spieler, der ein klares Tor oder eine klare Torchance verhindert, wird ja persönlich durch die rote Karte bestraft. Da kann ich vielleicht noch sagen, also die Diskussion in Richtung, wollen wir nicht diese Doppel- und Dreifachbestrafung abschaffen, da wäre ich ja noch bereit zu sagen, gut, diskutieren wir darüber, wenn das Tor eben fällt und das Foul, das zur Torverhinderung geführt hat, nicht so hart war, dass es für sich genommen schon eine rote Karte war, also eine Blutgrätsche beispielsweise, wollen wir die dann nicht weiter mitspielen lassen oder wollen wir eine Zeitstrafe einführen, die es im Amateurbereich mal gegeben hat. Über sowas kann man von mir aus diskutieren. Es gibt ja auch eine Veränderung in der Rechtsprechung, muss man sagen. Still und heimlich hat der DFB ja eingeführt, dass ein Spieler, der wegen einer Notbremse vom Platz fliegt, ein Spiel weniger Sperre bekommt, in aller Regel, wenn danach ein Tor fällt. Das heißt, wenn der im Strafraum einen Foul macht und der Elfer geht rein, dann wird er in der Regel nicht mehr zwei Spiele gesperrt, sondern nur noch ein Spiel. Okay. Das ist nicht groß kommuniziert worden, aber viele haben gesagt, der eine kriegt zwei, der andere eins. Woran liegt das? Kann ich inzwischen aus sicherer Quelle sagen, das liegt daran, dass anschließend das Tor gefallen ist. Damit wurde ein Strafrabatt gewährt. Man kann übrigens auch grundsätzlich über den Sinn und Unsinn von Sperren sprechen, ne? Denn wenn der vom Platz fliegt in dem Spiel, wird der Gegner begünstigt, dem ja irgendeine Torchance genommen worden ist.
aber warum wird der eigentlich überhaupt gesperrt? Was soll denn der nächste Gegner davon haben? Oder überhaupt, warum soll der was von der Sperre haben?
Aber genau das wäre der Ausgangspunkt für diesen nicht ganz durchgedachten, nicht ganz zu Ende gedachten Regeländerungsvorschlag. Habe ich jetzt schon gemerkt, dass er nicht ganz zu Ende gedacht ist. Aber stell dir vor, 89. Minute WM-Finale, 1-0 Führung für Deutschland gegen Argentinien. Lionel Messi läuft alleine aufs Tor zu, ist 25 Meter vor dem Tor. Was macht Per Mertesacker, weil er weiß, dass er langsamer ist? Der hält ihn doch fest, der zieht doch die Notbremse. Und das ist dann für mich keine Bestrafung, dass Mertesacker halt dann in der 89. Minute rot kriegt und in der 91. Minute sich über den WM-Titel freut und dann halt im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen die Ferrero-Inseln gesperrt ist. Da hat der Messi und Argentinien nichts davon.
Nein, da hätten die nichts davon, das stimmt. Deswegen kann man, also finde ich diesen Punkt...
Oder Mertesacker wird gar nicht mehr gesperrt, weil er dann schon seine Karriere beendet hat.
Klar, deswegen kann man über diesen Punkt, bei Zidane war es ja glaube ich so, ne? Der ist ja auch, der hat rot bekommen im WM-Finale, aber ich meine, der hat danach seine Karriere beendet, deswegen war die Sperre, glaube ich, nur noch symbolischer Art.
Ja, war die letzte Aktion, dieser Kopfstoß, ja.
Aber das wird ja nicht die Regel sein. Die Regel, geh mal von einer ganz normalen Bundesliga-Saison aus, rote Karte am 5. Spieltag, dann wird der 2 Spieler aus dem Verkehr gezogen und die Mannschaften, die am Spieltag 6 und 7 gegen den entsprechenden Verein spielen, die haben dann was davon und man stellt sich so ein bisschen die Frage, warum? Klar, der Hintergrund ist natürlich auch so eine Form von, also, ne, wie andere halt Haftstrafen antreten, sagt man halt, der ist irgendwie dann eine Gefahr für die Fußballöffentlichkeit und wird dann halt für ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen, einfach damit er sich das überlegt, ob er das nochmal machen soll. Also sozusagen das Rechtsverständnis ist mir schon klar, was dahinter steckt, aber das ja keine Straftaten sind, muss man sich ja die Frage stellen, warum soll denn der nächste Gegner jetzt davon profitieren? Nur wenn du eine Notbremse außerhalb des Strafraums begehst, wie gesagt, wo es normalerweise einen Freistoß gibt mit Mauer, dann ist das halt einfach rechtzeitig außerhalb begangen worden, so, und selbst wenn eine große Torchance genommen worden ist, wird dafür eine rote Karte ausgesprochen und man sagt, okay, es ist aber nun mal außerhalb gewesen, da gibt es einen Freistoß. Was soll's, da war der Spieler, der Verteidiger eben rechtzeitig da und wenn es im Strafraum passiert, gibt es einen Strafstoß. Das ist alles konsequent und logisch und wie gesagt, wenn du sagst, außerhalb des Strafraums, da gebe ich auch einen Elfmeter, da gibt es sicherlich einige Fälle, wo jeder sieht, ja klar, das ist jetzt so ein Ding, wo man sagt, ah, ärgerlich, hätte er noch 3 Schritte gemacht, dann wäre er im Strafraum gewesen, hätte man jetzt einen Elfmeter, warum kann ich den nicht auch geben, wenn er 18 Meter vom Tor gebremst wird und wo jeder sieht, das wäre ein klares Tor geworden. Das ist schon klar, aber du wirst halt noch viel, viel mehr Fälle haben, wo man sagt, boah, Notbremse ist jetzt aber heftig davon auszugehen. Dafür ein Elfmeter, puh, also
ja, das gebe ich auch. Eine rote Karte ist natürlich auch, dafür eine rote Karte, puh, ist ja das Gleiche. Also wenn ich eine rote Karte geben kann, also wenn ich die Entscheidung treffen muss, ist ja auch eine schwere Entscheidung dann, ob ich die rote Karte kriege bei so einer 90% Notbremse. Klar, Elfmeter ist eine krassere Entscheidung, aber nochmal,
zwei Sachen muss man einfach voneinander unterscheiden. Das eine ist die persönliche Strafe. Damit wird der Spieler für sein Vergehen, also brutales Foul oder eben Verhinderung einer Torchance, persönlich bestraft. Damit wird natürlich auch indirekt seine Mannschaft bestraft, weil sie einen weniger haben. Das ist so das eine. Das andere, die Spielstrafe, also der Freistoß oder der Strafstoß, das ist, um die Torchance wiederherzustellen. So, und die ist in aller Regel, also bei dem Foul im Strafraum, ist der Elfmeter ja nicht die schlechtere Chance gegenüber der Torchance, die du sonst hattest. Natürlich, wenn ein klares Tor verhindert wird, sieht die Sache anders aus. Aber nochmal, da wäre der Eingriff in die Regeln sehr, sehr stark. Aber zwischen persönlicher Bestrafung und Wiederherstellung der Torchance muss man unterscheiden. Und deswegen ist es auch eben nur in sehr begrenztem Maße eine Doppelbestrafung, weil ja auch spieltechnisch irgendwas passieren muss. Und das ist ja sozusagen dann der Fall, das ist ja dann der Punkt, womit die Torchance wiederhergestellt wird, für die andere Mannschaft, damit die auch eben an dem Punkt was davon hat und nochmal die Möglichkeit bekommt, das zu tun, was eben gerade mit unlauteren Mitteln unterbunden worden ist.
Wobei, wenn einer alleine aufs Tor zuläuft, die Torchance 18 Meter vor dem Tor nicht kleiner ist als 16 Meter vor dem Tor, aber klar, irgendwann muss man die Grenze ziehen und vielleicht schaue ich einfach zu viel Eishockey, denn auch da gibt es ja, wenn ein Spieler alleine aufs Tor zufährt, gibt es dann ja den Penalty, das ist natürlich was anderes als ein Elfmeter, aber es gibt praktisch die Torchance dann zurück sozusagen ohne einen Gegenspieler. Alex Feuerhardt von Colinas Erben zu Gast im Vorcheck. Wir diskutieren über Regeln, die bestehen, die vielleicht eingeführt werden könnten. Noch einmal, das sind ein bisschen Spinnereien von mir. Alex, ich habe vorher auch schon angekündigt, dass es so ein bisschen leicht verrückt ist, aber du nimmst dazu Stellung und dann ist ja auch alles in Ordnung. Noch so ein paar kleinere Sachen. Nachträgliche Sperren für Ellbogen-Kopfballduelle, fände ich eigentlich ganz schön, wenn man das so ein bisschen konsequenter durchziehen könnte. Ich weiß auch, das ist kompliziert, weil es die Tatsachenentscheidung gibt. Aber ich bin da immer wieder, wenn ich sehe, denke ich mir, kann man das nicht irgendwie unterbinden und solche Spieler, die das, wir sind normalerweise, das ist schon ein normales Kopfballduell eigentlich, mit diesem Scheibenwischer Ellenbogen hochzugehen. Wenn es dafür dann mal nachträglich, obwohl es keine gelbe und auch keine rote Karte gegeben hat, irgendwie noch 3 Spiele Sperre obendrauf gäbe, vielleicht könnte man das irgendwie durch einbinden. Wie siehst du das?
Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ein bisschen das Thema Fußballphilosophie berührt. Du hast gerade schon das Stichwort Tatsachenentscheidung schon erwähnt. Letztlich ist es auch da eine Frage, welche Stellung will man dem Schiedsrichter denn geben und welche Stellung will man den Sportgerichten geben? Also möchte man eine Sportart, bei der die Entscheidungen dann doch in aller Regel auf dem Platz getroffen werden, oder möchte man eine Sportart, wo man sagt, es wird aber das eine oder andere dann auch noch lange nach dem Abpfiff entschieden? Darüber kann man sicherlich strittig streiten und diskutieren. Also wenn ich, es ist ja nicht nur, gilt ja nicht nur für Ellenbogeneinsätze, es gilt ja auch für andere Formen von unsportlichem Verhalten oder sogar brutalem Spiel, wo man eben sagt, wenn der Schiedsrichter das gesehen hat und eingeschätzt hat und wenn der zu dem Ergebnis gekommen ist, das genügt nicht für eine rote Karte, weil er kein rotes Spiel erkannt hat oder keine Tätigkeit erkannt hat, dann ist das eine Entscheidung, die feststeht und nicht mehr revidiert werden kann. Immer vor dem Hintergrund auch, irgendwo ist das Spiel mit dem Schlusspfiff dann auch zu Ende. Und es sollen eben nicht die Sportgerichte sein, die darüber zu befinden haben, sondern es soll eben, ne, nach dem Motto, die Wahrheit ist auf dem Platz. Und der Schiedsrichter ist dafür da, sie umzusetzen oder sagen, die Wahrheit da zu sprechen oder recht zu sprechen. Was in dem Fall tatsächlich mal in eins fällt. Also was wollen wir in der ganzen Angelegenheit? Natürlich wäre es so, wenn man sagen würde, okay, man geht grundsätzlich so weit, viele Entscheidungen, die der Schiedsrichter getroffen hat in Bezug auf die persönlichen Strafen, also die Karten, hinterher nochmal einer Überprüfung zu unterziehen. Wenn man das macht, geht man eben sehr, sehr weit, greift man sehr weit in seine Stellung auf den Platz ein. Natürlich kann man immer sagen, gut, ist jetzt halt so passiert, hat den Spielverlauf natürlich auch beeinflusst, denn wenn so eine rote Karte in der 60. Minute kommt, dann spielt die eine halbe Stunde in Unterzahl. Und wenn der anschließend freigesprochen wird, oder wenn andersrum, wenn der draufbleiben darf und wird anschließend gesperrt, wie auch immer, ist ja letztlich eine ganz ähnliche Geschichte, die Einfluss hätte, dann ist da im Nachhinein gewisserweise der Sache Genüge getan worden. Du änderst das Spiel ja nicht mehr. Du gehst ja dann nicht hin und sagst, okay, das war eine Entscheidung, die in der 60. Minute falsch getroffen worden ist, also stellen wir uns nochmal hin und spielen jetzt nochmal die letzte halbe Stunde aus. Mit der Begründung, der hätte vom Platz fliegen müssen, das wäre ja nur konsequent, der hätte vom Platz fliegen müssen, eigentlich. Der hat aber weiter mitgespielt, die Mannschaft hat gewonnen. Das geht eigentlich nicht, das war falsch, also spielen wir die halbe Stunde nochmal nach. Oder eben, er ist nicht vom Platz geflogen, nein, er ist vom Platz geflogen, hätte nicht vom Platz fliegen dürfen. Auch dann spielen wir die halbe Stunde nochmal in Gleichzahl. Das ist schwierig. Ich kann den Punkt verstehen, dass man sagt, der Schiedsrichter hat uns viel zu viel Einfluss, der hat nur zu große Macht, die Macht ist zu unumschränkt. Wir wollen da reingehen und wollen sozusagen noch eine Kontrollinstanz schaffen, die kann nur hinterher passieren oder eben natürlich dadurch den Videobeweis auf dem Platz. Wir wollen eine Kontrollinstanz schaffen, wir wollen das Ganze einschränken, sei es eben auf dem Platz, sei es hinterher. Das ist letztlich eine Frage der Vorliebe und natürlich auch der Frage, wie sieht man diesen Sport, wie stark möchte man in ihn eingreifen, wie stark möchte man ihn verändern, möchte man eher einen, wo man sagt, das ist dann aber einfach auch mal Ende nach dem Schlusspfiff, oder ist es was, wo man sagt, wir wollen die Möglichkeit zur allfälligen Revision haben, wenn nicht auf dem Platz, in Form des Videobeweises, da doch zumindest hinterher durch die Sportgerichte. Ich glaube, es ist keine gute Idee, den Sportgerichten so wahnsinnig viel Macht da an die Hand zu geben. Einfach weil ich auch glaube, ich möchte mich halbwegs darauf verlassen können, dass nach 90 Minuten das Ding um ist und das Ergebnis auch feststeht. Auch das ist, glaube ich, was den Fußball attraktiv macht, wobei ich auch da ganz deutlich sagen will, dass ich das ausdrücklich begrüße und gut finde, immer wieder mit anderen Sportarten zu kommen. Also sozusagen über den Tellerrand hinauszudenken, nicht zu glauben, dass der Fußball das allein Seligmachende ist, sondern immer wieder zu gucken, wie läuft es woanders, ist das gut, ist das schlecht, schränkt das die Attraktivität ein, befördert es sie, was unterscheidet die Sportarten denn an sich voneinander? Und auch in Bezug auf das Verständnis zum Regelwerk, das finde ich total großartig, sowas zu machen. Komme aber meistens dann doch an den Punkt, dass ich sage, naja, also das ist nicht nur ein Punkt, dass Fußball mit den Füßen gespielt wird, der zu seiner Attraktivität und Popularität beiträgt, sondern es hat schon auch was damit zu tun, mit Spielräumen, mit der Stellung des Schiedsrichters, mit der Endgültigkeit des Ergebnisses und so weiter, mit der Geschwindigkeit, der das Ganze dann eben auch ablaufen muss, mit der Fehlbarkeit, die zu Diskussionen führt, zu hitzigen Diskussionen führt, dass es ein Gesamtpaket ist, das das Ganze einfach nach wie vor schön macht. Aber das ist natürlich eine Grundsatzfrage und das ist auch vollkommen klar, dass man das selbstverständlich anders sieht.
In der NHL im Eishockey gibt es die Möglichkeit, sich härtere Checks nochmal anzuschauen im Nachhinein. Mhm. Also da gibt's einen da, beziehungsweise ein Team, das dafür verantwortlich ist. Und eben dann zu schauen, war das ein fairer Check, war er zu hart, ging er in Richtung Kopf, war er eben gesundheitsgefährdend und dann auch nachträglich eben Sperren auszusprechen. Und das Ganze wird dann auch mit einem Video auf NHL.com dann auch erläutert. Das finde ich eigentlich sehr schön. Nur die Frage ist, wird das irgendwann kommen? Im Fußball ist es auch sinnvoll überhaupt oder bleibt man eben dabei, dass man da dem Schiedsrichter eben die Hauptautorität gibt? Nochmal, ich finde das im Eishockey recht gelungen, was da die NHL macht. Andererseits gibt es halt auch im Fußball keine Checks. Ja? Aber für Ellbogenschläge könnte man sich zumindest da orientieren, finde ich persönlich.
Das kann man, wie gesagt, durchaus tun. Ich denke halt immer nur daran, auf den Kreisliga-Plätzen und in der Landesliga wird halt eben auch so gespielt, wie gespielt wird, da hat man die Möglichkeiten nicht. Meine eben, dass letztlich ja dann doch noch das Regelwerk eben von der Bundesliga bis in die Kreisliga D und in den Jugendbereich und überall einfach gleich ist. Vielleicht ist es auch nur ein Punkt, dass ich das so gewöhnt bin, dass ich da vielleicht auch konservativ bin, dass ich Schiedsrichter bin und weiß, wie schön diese Position sein kann, wie schön diese Tätigkeit sein kann. Und es geht mir schon eindeutig nicht darum zu sagen, ich lebe da sozusagen meine unumschränkte Macht aus. Auch wenn ich es verstehen kann, wenn ich manchmal so über die Plätze fahre, sehe ich da schon auch manchmal den einen oder anderen Kollegen, von dem ich denke, dem wird das nicht so schlecht tun, wenn seine Macht ein bisschen eingeschränkter wäre. Oder wenn es so eine Kontrollinstanz gäbe, der wütet da gerade, der lebt da gerade sonst was aus. Das ist nicht gut, das darf so nicht sein. Das gibt sicherlich auch, aber ich glaube, wie gesagt, insgesamt, dass das Paket schon sehr zufriedenstellend ist. Und es gibt schon auch einen Grund, warum ich jetzt nicht so häufig Eishockey gucke, Football schon, aber es ist halt eine völlig andere Sportart, die ich auf ihre Art auch attraktiv finde. Aber
ja, sind wir wieder beim Thema. Vielleicht ist Fußball einfach auch so erfolgreich, weil er halt so einfach ist und so durchschaubar in vielen, vielen Punkten. Ne?
Ich glaube eben, dass das was damit zu tun hat. Und ich kann zwar auch den Impuls verstehen, zu sagen, ich bin dafür, Möglichkeiten zu schaffen, dass sowas wie Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube nur, dass diese Gerechtigkeit eben, wie schon ein paar Mal jetzt gesagt, oder auch Objektivierbarkeit, dass das eine sehr schwammige Sache sein kann. Man müsste, glaube ich, da noch sehr viel stärker ins Regelwerk eingreifen, nämlich so stark reglementieren, wie es dann eben im Eishockey und im Football tatsächlich ist. Man müsste es so stark reglementieren, dass da Freiheiten rausgenommen würden, die das Ganze, glaube ich, sehr steril machen würden, sehr kompliziert machen würden, sehr unterschiedlich in den Klassen machen würden, sehr stark auseinanderziehen würden und damit, glaube ich, auch dazu führen würden, dass die Popularität sehr, sehr stark sinkt. Das kann man machen, wenn man sagt, es ist ja sozusagen die Gerechtigkeit oder die vermeintliche Gerechtigkeit wichtiger als die Attraktivität, aber auch das ist selbstverständlich eine philosophische Frage oder eine politische Frage, über die man endlos lange diskutieren kann. Das tun wir ja gerade.
Ein Vorcheck dauert normalerweise 45 Minuten, aber wenn
Schiedsrichter wieder ohne
Ende. Wenn Schiedsrichter zu Gast ist, dann darf man auch lange nachspielen. Überhaupt kein Problem. Einen Punkt hätte ich noch, und zwar geht es da so ein bisschen um Zeitspiel. Hast du irgendwie eine Idee, wie man eben Zeitspiel, und damit meine ich während des Spiels, eben auch mal Ball blocken oder sonst was und auch diese Zeitschinderwechsel kurz vor Schluss, wie man das irgendwie eindämmen kann? Weil beides regt mich eigentlich auf.
Also fangen wir hinten an.
Also noch ganz kurz dazu, im Handball wird es ja mit dem Ball wegschlagen und so weiter, wird es ja extrem penibel umgesetzt. Also da musst du ja sofort weggehen, wenn gepfiffen ist, musst den Ball hinlegen, fertig. Und ich denke mir, das müsste eigentlich im Fußball auch gehen. Aber fang bei der anderen Sache an.
Also fangen wir hinten an. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit, in einem Pflichtspiel dreimal zu wechseln. Im Jugendbereich sind es manchmal noch ein bisschen mehr. Gibt Cluster, kann man wieder einwechseln. Das ist nochmal gesondert zu diskutieren. Aber gehen wir mal von der Regel aus, dass es drei sind. Diese Wechsel können sie vornehmen. Das ist so in den Regeln festgelegt. Das finde ich auch sinnvoll. Die haben das Recht. Und ob sie die alle in der ersten Halbzeit machen oder ob sie die in der 87., 89. und 93. Minute vornehmen, ist vollkommen egal. Das ist ihr gutes Recht. Es gibt die Pflicht, diese Wechsel zügig durchzuführen. Wenn da irgendeine Form von Verzögerung stattfindet, muss der Schiedsrichter eingreifen. Was er nicht darf, ist, ihnen diese Wechsel zu untersagen. Und wenn damit auf Zeit gespielt, wenn der Spielfluss unterbrochen werden soll, ist das aus meiner Sicht ein vollkommen legitimes taktisches Mittel, das die Mannschaft einsetzt. Dafür hat sie ja nicht früher gewechselt. Hätte sie ja tun können, hat sie sich aufgespart. Das Recht hat sie, dafür macht sie Gebrauch. Wenn das den Gegner an seiner freien Entfaltung in diesem Fall hindert, kein Problem, sie macht ja von ihrem Recht Gebrauch, halte ich für absolut legitim. So, damit sind wir beim Schiedsrichter. Natürlich hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, gegen Zeitspiel vorzugehen und nicht nur die Möglichkeit, sondern grundsätzlich auch die Pflicht. Wenn er das Gefühl hat, bei Einwürfen lässt sich jemand ganz dauernd wahnsinnig viel Zeit, bei Abstößen, da wird nochmal der Strumpf hochgezogen, da wird nochmal der Schuh irgendwie gegen den Pfosten geklopft und so weiter, dann wird er im Normalfall, im ersten Fall, den Betreffenden auffordern,
Und zwar so, dass klar ist, dass diese Aufforderung gilt jetzt nicht nur für dich, sondern die gilt für die gesamte Mannschaft. Ne? Also ist dann so, wenn der Torwart auf Zeit spielt, der nächste ist der Verteidiger, dann ist das schon so ein Ding, Fußball ist ein Mannschaftssport, wo es dann heißt, ich habe deinem Torwart eben gesagt, du sollst Scorer machen, du verzögerst, du bist jetzt dran. Das dürfen nicht hier alle 11 machen. Dann wird es ja auch wirklich ewig dauern. Also hat nicht jeder einen frei. Auch da gibt es Spielräume. Der Schiedsrichter muss schon entscheiden, was ist denn aus seiner Sicht Zeitverzögerung? Dann muss er dagegen vorgehen. Das in aller Regel erstmal mit Ermahnung, im Wiederholungsfall durch eine Verwarnung, also eine gelbe Karte. Er muss darauf hinwirken, dass das Zeitspiel aufhört. Das ist nämlich auch das große Missverständnis bei Schiedsrichtern und auch bei den Mannschaften. Manche glauben, es geht hier nur darum, nachspielen zu lassen. Darum geht es auch. Verlorene und vergeudete Spielzeit muss grundsätzlich nachgespielt werden, wobei verlorene Spielzeit, also das ist das, was durch Zeitvergeudung, vergeudete Spielzeit, also das ist das, was durch Spielverzögerung entsteht, die muss nicht zwingend nachgespielt werden. Ne? Wenn eine Mannschaft ein 1-1 halten will und spielt auf Zeit und in der 90. fällt das 2-1 gegen sie, dann müssen wir die 4 Minuten nicht mehr nachspielen. Es sei denn, sie sind angezeigt, dann müssen sie nachgespielt werden, aber sonst nicht. Was ich sagen wollte, ist, es muss nicht nur nachgespielt werden, es muss auch darauf hingewirkt werden, dass diese Verzögerung aufhört. Das tut man durch Ansprache und durch eine gelbe Karte oder durch mehrere gelbe Karten. Das ist die Option, die der Schiedsrichter hat. Und er soll dabei Augenmaß walten lassen, genau wie bei den allermeisten anderen Entscheidungen, die er sonst auch trifft. Weil wir können darüber diskutieren, ob sich Unsitten einbürgern. Und dann wird vielleicht der DFB auch wieder sagen, Kinders, wir haben festgestellt, da ist in den letzten 2, 3, 4 Minuten dann plus Nachspielzeit immer wahnsinnig viel Verzögerung drin. Tut was dagegen. Wir sagen das den Mannschaften. Nicht, dass der Wechsel nicht mehr durchgeführt werden darf, das geht wie gesagt nicht, aber wenn der Schiedsrichter das feststellt, wird er in Zukunft rigoroser dagegen vorgehen. Macht euch darauf gefasst, dass gerade bei Spielverzögerungen zum Ende hin schneller die gelbe Karte gezeigt wird, auch bei Ballblockieren, Ball wegspitzeln und so weiter, als das bislang der Fall gewesen ist. Das kann man sicherlich machen, ansonsten ist beim Ball wegschlagen das so ein Ding, wenn er weggespitzelt wird, nur so 2, 3 Meter, sagt man in der Regel noch, das gibt eine strenge Ermahnung. Wenn es mehr wird, dann sagt man, okay, hier ist eine gelbe Karte wegen klaren Ballwegschlagens. Sei es aufgrund der Verzögerung, sei es aufgrund des demonstrativen Akts des Protests, dass man ihn deshalb verwarnt. Da hat der Schiedsrichter Möglichkeit, er müsste sie nur konsequent anwenden. Und wie konsequent ist dann letztlich auch eine Vereinbarungssache. Ich habe den Eindruck jetzt gar nicht mal so unbedingt, dass so wahnsinnig stark verzögert wird. Aber sollte dem so sein, wäre ich überhaupt nicht dagegen zu sagen, dass man den Schiedsrichtern sagt, jetzt seid mal bitte ein bisschen konsequenter, was das betrifft und packt auch mal den Karton aus.
Wunderbar. Wir waren in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung, aber sind ohne gelbe Karte durchgekommen.
Na, selbstverständlich. Hat mir total großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Gibt überhaupt keinen Grund für eine gelbe Karte.
Wunderbar. Ein Lob von einem Schiedsrichter ist mir noch fast noch nie passiert, glaube ich.
Wir vertreten beide mit Leidenschaft unseren Standpunkt und ich finde das vollkommen legitim. Da ist nichts eine Frage für eine gelbe Karte und wie gesagt, es gilt ja auch den Standpunkt des anderen auch zu akzeptieren und zu respektieren. Das tue ich, auch wenn ich anderer Ansicht bin. Aber es ist ja auch so, ich kann das auch verstehen. Ich will diese Veränderung im Fußball einfach nicht. Ich glaube, dafür gute Gründe zu haben. Du möchtest sie und hast dafür auch gute Gründe. Das ist eine Frage der Verhandlung. So ist das, wenn man die entsprechende Freiheit hat. Die haben wir. Das macht mir das totalen Spaß. Und ich fände es auch total blöd, wenn wir nichts zu diskutieren hätten. Also, wenn wir die ganzen Veränderungen einführen würden und könnten den Fußball so objektivieren und würden das Ganze machen, dann würden wir uns wahrscheinlich sehr viel weniger streiten. Das wäre doch irgendwie auch schade.
Ja, das stimmt auch wieder. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich diese ganzen Veränderungen dann wirklich will. Ich finde bloß, man muss drüber nachdenken, oder man soll es vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass man solche Sachen mal antestet. Da ist Freistoßspray ja auch angetestet worden und dann, und ich habe mir am Anfang auch gedacht, was ist denn das jetzt für ein Quatsch und bringt das überhaupt was? Und in 5 Jahren mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber. Und vielleicht auch schon in 3, vielleicht auch schon nächstes Jahr.
Es gab ja mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, muss ich jetzt gerade selbst sagen, es gab früher zumindest oder lange Zeit immer mal irgendwelche FIFA-Jugendfußballturniere, ja, an denen dann Änderungen ausprobiert worden sind, in Bezug auf ihre, oder getestet worden sind hinsichtlich ihrer Praktikabilität. Ich glaube, es hat sogar Turniere gegeben, da sind mal 2 Schiedsrichter eingesetzt worden, wie im Handball. Der eine die eine Hälfte, der andere die andere Hälfte, um mal zu gucken, wie ist sowas. Da ist getestet worden, wollen wir nicht einen Schuss machen statt eines Einwurfs und. Und viele Änderungen, also auch das beispielsweise mit der Geschichte Rückpassverbot, oder Rückpass ist ja nicht verboten, aber Verbot des Aufnahme der Berührung des Balles durch den Torwart nach kontrolliertem Zuspiel des Mitspielers mit dem Fuß, das ist auch vorher getestet worden. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber bei solchen Turnieren hat die FIFA lange Zeit rumprobiert, bis sie gesagt hat, jo, das fanden wir gut, das machen wir jetzt so. Also grundsätzlich finde ich das nicht falsch. Ich weiß bloß nicht, ob ich es über eine ganze Saison ausprobieren würde oder ob es nicht eben solche Turniere gibt, wo man sagt, so,
das probieren wir jetzt mal und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja.
Nee, ich finde, man muss drüber nachdenken. Dann bin ich auch wieder bei der NHL und beim Eishockey. Da wird jetzt zum Beispiel in der nächsten Saison wird geschaut, also gibt's ja auch Torwartbehinderungen, Goalie Interference heißt es da, gibt's ja auch einen Torraum beim Eishockey. Und da werden jetzt diese Szenen und Abseits-Szenen werden gesammelt und dann wird dann im nächsten Jahr entschieden, ob man für diese Situation eben eine Challenge einführen sollte, ob es überhaupt genug Szenen gibt, die dafür interessant wären, ja, ob sich überhaupt rentiert, da eine Regeländerung eben herbeizuführen. Ich finde, für eine Strafraum-Challenge gäbe es genug Szenen, aber wir haben es ausdiskutiert. Wir haben zum Abschluss gibt es noch die Sprachperle hier im Vorcheck. Ich hatte das angekündigt, du bist ja zum ersten Mal zu Gast. Ja, bitte, deine Sprachperle.
Ach ja, es gibt so viele, die man in Bezug auf die Schiedsrichterei, also ich würde es dann schon darauf beziehen wollen, jetzt hier nennen könnte. Ich finde den Begriff Einfädeln beispielsweise ganz witzig, weil er ja eigentlich so ein bisschen aus dem Skifahren kommt, aus dem Slalom kommt, da fädelt man irgendwie ein oder man fädelt irgendwie vielleicht einen Faden in eine Nadel ein. Also das finde ich ganz lustig, weil das so ein Begriff ist, der irgendwas sehr treffend beschreibt. Also ich finde den Begriff überhaupt nicht schlecht, der halt im Regelwerk überhaupt nicht existiert, aber auch geschaffen worden ist, um deutlich zu machen, worum handelt es hier eigentlich. Also dass der Kontakt nicht von dem Verteidiger herbeigeführt wird, sondern von dem Angreifer. Aber mein großer Liebling bleibt natürlich, das haben wir ja im Podcast immer wieder angesprochen, das aber trotzdem mal bleibt natürlich einfach der Begriff Fingerspitzengefühl. Ich habe so oft auf dem Platz gestanden und wenn immer wieder einer gesagt hat, Schiri, da musst du doch Fingerspitzengefühl zeigen, dann habe ich immer gesagt, wenn der Spieler kein Fußspitzengefühl zeigt, warum soll ich dann Fingerspitzengefühl haben? Das war dann vielleicht so eine Antwort, wo das Gegenüber erstmal dumm geguckt hat, gesagt, ja, okay, hat auch wieder recht so, aber das Lustige ist, Fußball besteht halt in Bezug auf das Regelwerk, der Begriff ist ja jetzt auch ein paar Mal gefallen, aus ganz, ganz vielen Ermessensspielräumen. Und das ist halt auch der Begriff, glaube ich, der es einfach trifft. Es stehen viele Sachen im Ermessen des Schiedsrichters. Natürlich soll er ein gewisses Einfühlungsvermögen haben in das Spiel und auch in die Spieler. Aber Fingerspitzengefühl ist so unpassend irgendwie an dieser Stelle. Uns ist eben im Podcast und mir als Schiedsrichter der Begriff Ermessensspielraum deutlich lieber, weil er die Sache, glaube ich, wesentlich stärker trifft, weil die auch von der Regel einfach gegeben sind, weil damit klar ist, das ist der Rahmen eben, den er benutzen kann, um das Spiel zu gestalten, das Spiel, wie Wolf-Dieter Allenfelder mal gesagt hat, zu designen, der Schiedsrichter muss ein Designer des Spiels sein. Das finde ich so schön und das liegt eben im Ermessensspielraum und das, wenn es wieder mal heißt in den Medien, Fingerspitzengefühl, dann denke ich wieder jedes Mal, Kinders, es trifft's einfach nicht wirklich, es hat mit Fingerspitzengefühl so nichts zu tun, das ist eigentlich was anderes und deswegen finde ich das so eine Sprachperle, die schon ganz, ganz lange existiert und eigentlich den Kern dessen, worum es geht, so gar nicht trifft, aus meiner Sicht.
Wunderbar. Ist gekauft. Ich hatte befürchtet, dass du Körperflächenvergrößerung nimmst.
Nein.
Hätte ich mit einer gelben Karte sanktioniert und dann hätte ich die Sprachperle wiederholen lassen.
Ja. Und ich wäre für einen Podcast gesperrt worden, genau.
So, würde ich mich freuen, wenn du mal wieder dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
Gerne.
Hat Spaß gemacht. Noch einmal der Twitter-Handle @ColinasErben oder @LisasWelt. Da geht es nicht nur um Fußball, sondern auch um Politik und gesellschaftliche Themen, auch interessant. Und natürlich der Podcast Colinas Erben. Vielen Dank an Alex Föhrer. Vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt jetzt in den nächsten Tagen, wo wir schon beim Eishockey waren, NHL-Previews der verschiedenen Divisions. Die NHL-Saison startet ja bald. Und am Montag immer wie gewohnt, falls ihr den Vorcheck schon hört, La Liga, der Blick auf das Wochenende in Spanien. Und wenn ihr den Vorcheck vorher noch nicht gehört habt, dann sage ich das ans Herz gelegt. Danke Alex und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen. Ciao.
Vorcheck, der Sportpodcast.